Asyl-Showdown im Bundestag. Heute ist die Brandmauer gefallen. Cornelia Kirchweger. Nun sprengt Trump die linksextreme Politik der EU. Farbenputsch in der Slowakei. Diese E-Mail verrät den Soros-Plan. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Brandmauer ist gefallen. Der Deutsche Bundestag hat heute mit knapper Mehrheit die von CDU-Chef Friedrich Merz vorgeschlagenen Entschließungsanträge zur Asylpolitik angenommen. Der Unionsvorschlag wurde dabei erstmals auch mit den Stimmen der AfD verabschiedet. Allerdings, heute wurde nur über Anträge abgestimmt, die lediglich symbolischen Charakter haben. Ein konkreter Gesetzesentwurf wird erst am Freitag eingebracht. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens mit einer aktuellen Einschätzung aus dem Bundestag.
Vor ein paar Minuten auf der Mitarbeiterterrasse im Bundestag. Zwei Frauen aus der Kantine unterhalten sich. Und dann muss die eine plötzlich los, weil, wie sie sagt, in der Küche, da brauchen sie mich als dritten Mann. Nein, diese Frau hat nicht ihr Geschlecht geändert. Auf die Idee käme sie vermutlich gar nicht. Sie redet einfach, wie normale Menschen sprechen. Und das zeigt die Situation in Deutschland. Die Woke-Blase, abgehoben und ignorant, sie endet bereits innerhalb der Mauern des Parlaments. Denn die Menschen, sie haben es satt. Die Bevormundung, aber auch die Blutspur der Migrantengewalt, die sich spätestens seit 2015 durch Deutschland zieht, seit Kanzlerin Angela Merkel die Grenzen öffnete. Und ihr möchte gern Nachfolger im Kanzleramt, der BlackRock-Mann Friedrich Merz. Er begeht heute den Kotau vor dem sich veränderten Zeitgeist. Nicht, weil er die Politik der Transformation und des Great Reset wirklich beenden will. Im Gegenteil, er würde sie am liebsten mit den Grünen fortsetzen, sondern weil er eben Kanzler werden will. Und da muss man schon einmal so tun, als wolle man die Politik tatsächlich verändern. Und so stellt die Union einen Antrag, eine Bitte an die Regierung und am Freitag noch einen Gesetzentwurf zur Abstimmung. Der Antrag ist unverbindlich, der Gesetzentwurf wird im Bundesrat scheitern. Und doch ist dieser Tag historisch und doch ist dieser Tag wichtig. Denn es ist das Eingeständnis der Funktionseliten hier im Regierungsviertel, dass sie den Willen des Volkes breiter Mehrheiten nicht länger ignorieren können. Nein, sie müssen Zugeständnisse machen, müssen den Kompromiss suchen, weil sie sonst ihre Macht verlieren. Die AfD wird dem zustimmen, obwohl der Antrag vor Beschimpfungen gegen die Alternative nur so hagelt. Das zeugt von Verantwortungsbewusstsein. Die Partei von Kanzlerkandidatin Alice Weidel steht bereit, wenn jemand wirklich daran geht, die Verhältnisse zu verbessern und sei es auch aus opportunistischen Gründen. Wie der Tag, die Abstimmung heute im Bundestag ausgeht, wir wissen es noch nicht, denn die Debatte ist noch nicht zu Ende. Am Freitag jedenfalls wird der Gesetzentwurf eine Mehrheit bekommen, denn nicht nur die AfD, sondern auch das BSW und der um seinen Wiedereinzug bangende Christian Lindner mit seinen Liberalen wollen dann zustimmen. Und so wird dieser Tag vielleicht im Rückblick der Moment sein, in dem das politische Berlin nicht aufgewacht ist, aber zeigt, dass es am Ende doch sich dem Willen der Masse, dem Willen des Volkes nicht völlig verschließen kann.
Die SPD-geführten Bundesländer halten weiterhin an der Brandmauer und der damit verbundenen Politik der Masseneinwanderung fest. In einem offenen Brief auf der Plattform X warnten die sozialdemokratischen Bundesländer die Union nun eindringlich vor gemeinsamen Abstimmungen mit der AfD. In dem Schreiben heißt es wörtlich, die Brandmauer zwischen demokratischen und undemokratischen Parteien darf nicht ins Wanken geraten. Mit Bedauern wird festgestellt, dass dies auf kommunaler Ebene bereits geschehen sei. Dieser Trend dürfe sich nach Ansicht der Sozialdemokraten auf keinen Fall auf Bundesebene fortsetzen. Trotz dieser Warnung standen heute im Bundestag gleich mehrere Entschließungsanträge zur Migrationspolitik zur Debatte. Zum einen der 5- und der 27-Punkte-Plan der CDU, die Bundesregierung etwa zu Zurückweisungen an den deutschen Außengrenzen, aber auch zu einem Ausbau des Überwachungsstaates aufforderten. Ein weiterer Antrag kam von der AfD. Dieser geht noch weit über die Forderungen der CDU hinaus und sah etwa ein Ende der Unterstützung für sogenannte Seenotretter im Mittelmeer vor. Ob etwa auch das BSW einen eigenen Antrag stellte, war bis Redaktionsschluss nicht bekannt. Auf 1 wird auf Telegram aktuell über die Abstimmung berichten. Nach Donald Trumps Erlass zum WHO-Austritt der USA müssen nun sämtliche US-Gesundheitsbehörden umgehend die Kooperation mit der Weltgesundheitsorganisation einstellen. Und die ersten Länder wie Italien oder Kenia wollen bereits folgen. So hat etwa Giorgia Melonis Vizeregierungschef Matteo Salvini dem Parlament ein entsprechendes Gesetz vorgelegt. Doch wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Das hat auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet AfD-Chefin Alice Weidel im großen Interview gefragt.
Donald Trump hat am ersten Tag bereits seinen Austritt aus der WHO verkündet, aus dem Pariser Klimaabkommen. Er hat begonnen mit Massenabschiebungen von Illegalen. Er zeigt, was plötzlich alles möglich ist. Eine konkrete Frage dazu, würden Sie als AfD auch aus der WHO austreten? Immerhin war die WHO jene Schaltzentrale, wo auch dieser Impfdruck bei Corona koordiniert wurde.
Absolut, sofort. Sofort. Unter einer AfD-Regierung würden wir sofort aus der WHO austreten. Wir würden aus dem Pariser Klimaabkommen ausscheiden. Wir würden unter einer AfD-geführten Regierung, würden wir aus dem EU-Asylsystem austreten. Es also Ungarn, den Niederlanden und Polen gleichtun. Das würde sofort passieren an Tag 1. Und wir würden kriminelle Straftäter und Illegale in der ersten Woche abschieben. Die Leute wären hier nicht mehr.
Wie die AfD konkret Impfschäden und Corona-Maßnahmen aufarbeiten will, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Alice Weidel exklusiv unter www.auf1.tv. US-Präsident Donald Trump hatte die Politik seines Vorgängers Joe Biden als linksextrem bezeichnet. Gilt das dann auch für die EU? Und wie wird Trump künftig mit Brüssel umgehen? Dazu sagt Auf1-Auslandsexpertin Cornelia Kirchweger.
Er ignoriert die Kommission. Er macht das bilateral mit den einzelnen EU-Mitgliedstaaten. Und was macht er? Er teilt, er separiert und dominiert darüber. Also im Grunde ist das eine klare Drohung. Ich spreng euch die EU auseinander, weil ich mache jetzt die bilateralen Abkommen mit den einzelnen EU-Staaten. Ich glaube nicht, dass die Kommission es wagt, das zu verbieten, nicht bei Trump. Und für von der Leyen ist das eine kalte Dusche, weil sie ist ja im Schoß von Biden gesessen. Die linksextreme Politik der EU-Kommission wird sich ändern müssen, weil die Rahmenbedingungen werden jetzt in den USA vorgegeben.
Während Trump die Zensur abschaffen will, soll sie in der EU noch verschärft werden. Wird Brüssel noch totalitärer? Mehr dazu im vollständigen Studiogespräch mit Cornelia Kirchweger. Bei den Pressekonferenzen im Weißen Haus werden ab sofort freie Medien zugelassen, darunter etwa Breitbart News oder Axios. Das gab die Pressesprecherin des Weißen Hauses Caroline Leavitt nun bekannt. Doch hören Sie selbst.
Starting today, this seat in the front of the room, which is usually occupied by the press secretary's staff, will be called the new media seat. My team will review the applications and give credentials to new media applicants who meet our criteria and pass United States Secret Service requirements to enter the White House complex. So in light of these announcements, our first questions for today's briefing will go to these new media members whose outlets, despite being some of the most viewed news websites in the country, have not been given seats in this room.
Die politische Lage in der Slowakei spitzt sich weiter zu. Bereits am Sonntag kündigte das Innenministerium an, Sicherheitsmaßnahmen für den Fall eines pro-westlichen Putsches zu ergreifen. Am Dienstag scheiterte ein Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Robert Fico wegen fehlender Beschlussfähigkeit des Parlaments. Zeitgleich stellte der Premier Pläne für eine Verfassungsänderung vor. Darin sollen künftig beide Geschlechter, also Mann und Frau, verankert werden. Zudem hätte die slowakische Verfassung Vorrang vor Anordnungen der Europäischen Union. Bereits in der vergangenen Woche sprach auf 1 mit dem oppositionellen slowakischen EU-Abgeordneten Milan Mazurek. Er sieht Beweise für einen geplanten Staatsstreich nach dem Vorbild der Farbenrevolutionen von George Soros.
Wir können über alles reden. Im Moment aber haben wir es mit einem Leak einer NGO zu tun, die E-Mails über verschiedene Möglichkeiten verschickt hat, um unsere Regierung zu sabotieren. Sie wollten die Straßen blockieren. Sie wollten Druck auf die Regierungseinrichtungen ausüben und Ähnliches. Es war zwar nur ein Arbeitspapier, sie schickten es an ihre Mitglieder oder Mitarbeiter und wollten bestmögliche Lösungen entwickeln. Doch ich denke, das ist etwas, was wir mit der Vorbereitung einer Revolution vergleichen können. Unser Geheimdienst hat diese E-Mails abgefangen. Und jetzt kann jeder sehen und nachgewiesenermaßen sagen, dass diese NGOs ganz offen versuchen, unsere rechtmäßig gewählte Regierung zu stürzen. Und das ist furchtbar. Es ist wirklich schlimm, dass eine nicht gewählte Gruppierung, die aus dem Ausland finanziert wird, versucht, eine demokratisch gewählte Regierung zu stürzen. Das ist etwas, was die Leiter der Europäischen Kommission sofort verurteilen müssten und offen sagen sollten, dass so etwas in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht passieren darf. Aber alle schweigen. Alle schweigen. Niemand kümmert sich um so etwas. Und wenn wir weiterhin diese neue Realität akzeptieren, wir die Wahlergebnisse in Rumänien annullieren, weil uns der Wahlsieger nicht gefällt, dann werden auch hier die Wahlen annulliert oder versucht, die slowakische Regierung zu stürzen. Wie geht es dann weiter? Man wird versuchen, die Wahlergebnisse in Deutschland zu annullieren, weil die AfD einen großen Erfolg erlangen wird. Wir müssen das verhindern. Das ist keine Demokratie.
Gleichzeitig wirft Milan Mazurek der Europäischen Union vor, die Energieversorgung der Slowakei zu sabotieren. Weshalb, erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Und wie hoch das Gehalt beim Zwangsgebührensender ORF ist, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die ca. 3.000 Mitarbeiter des österreichischen Rundfunks verdienen im Durchschnitt 91.400 Euro brutto im Jahr. Der ZIP2-Moderator Armin Wolf kommt sogar auf ein Jahresgehalt von 252.780 Euro und 8 Cent brutto, wie der Express berichtet. Dem durchschnittlichen Österreicher stehen dagegen nur ca. 60.500 Euro pro Jahr zur Verfügung. Finanziert werden die Spitzengehälter durch die ORF-Haushaltsabgabe. Der polnische Präsident Andrzej Duda hat gefordert, die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 vollständig abzubauen. Gegenüber der BBC sagte Duda, dass die Gaslieferung selbst bei einem Friedensschluss zwischen Russland und der Ukraine nicht mehr aufgenommen werden sollten. Durch einen Rückbau sei sichergestellt, dass Deutschland nicht mehr in, Zitat, Versuchung durch Russland gerate. In den vergangenen 2 Monaten wurden durch die rot-grüne Bundesregierung mindestens 90 Ministerialbeamte befördert. Das zeigt eine Antwort der Regierungskoalition gegenüber dem BSW. Die Hauptakteure waren dabei das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, das Arbeitsministerium sowie das Kanzleramt. Allein die sozialdemokratische Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze beförderte seit dem Ende der Ampel 26 Personen. Die CDU hat eine Parteispende in Höhe von 40.000 Euro über Monate hinweg nicht gemeldet. Nach Angaben des Blogs Abgeordnetenwatch könnte sie damit gegen das Parteiengesetz verstoßen haben. Die bereits am 26. April 2024 eingegangene Spende des ehemaligen Bankers Christoph Brandt soll demzufolge erst am 8. Januar 2025 angezeigt worden sein. Parteispenden, die über 35.000 Euro liegen, müssen in Deutschland grundsätzlich offengelegt werden. Der einflussreiche russische Militärfachmann Professor Sergei Karaganov glaubt nicht an ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges. In einem auf der Website profile.ru veröffentlichten Artikel warnt er davor, dass auch Donald Trump keinen Grund habe, den Krieg zu beenden. Schließlich sei dieser für die USA nach wie vor von wirtschaftlichem Nutzen. Karaganov ist zurzeit Teil eines Teams, das die russische Verhandlungsposition gegenüber den USA erarbeitet.
Auch 3 Jahre nach dem Tod von Boris Pfeiffer während eines Corona-Spazierganges sind die Umstände nicht restlos aufgeklärt. Der Musiker war am 24. Januar 2022 in einem Polizeikessel im brandenburgischen Wandlitz zusammengebrochen und später verstorben. Einige Teilnehmer sind überzeugt, dass die Polizei rechtzeitige medizinische Hilfe verhindert habe. Am Jahrestag gingen in der Gemeinde nördlich von Berlin hunderte Menschen zum Gedenken an Boris Pfeiffer auf die Straße. Gegenüber auf 1 erhob eine Augenzeugin der damaligen Ereignisse schwere Vorwürfe gegen die Polizei.
Voller Würde ziehen sie an den Ort, an dem Boris Pfeiffer starb. Genau hier hatte die Polizei am 14. Januar 2022 Corona-Spaziergänger eingekesselt. Ganz so, als wollte der Staat ein Exempel statuieren.
Boris Pfeiffer war nicht der einzige Geschädigte. Einige Frauen sind dort zusammengebrochen, die mit so einer Art Geschehen nicht umgehen konnten. Und wir haben versucht, medizinisch zu helfen und sind dann da wirklich beiseite gestoßen worden.
Auch Boris Pfeiffer brach im Kessel zusammen. Der damals 53-Jährige starb im Krankenhaus. Rechtzeitige Hilfe, so sagen Augenzeugen, sei ihm verweigert worden. Die genaue Rolle der Polizei werde verschleiert, meinen Kritiker. Die Berliner Aktivistin Sabrina Kolmorgen fordert Konsequenzen.
Und ich denke, es hätten schon längst Köpfe rollen müssen, und zwar die Verantwortlichen. Sie haben ja völlig zu Unrecht Hundertschaften aus Berlin, Oranienburg und die Polizei, die Bundespolizei hier nach Wandlitz geholt für ein paar Spaziergänger.
Für viele Kritiker der Corona-Politik ist Boris Pfeiffer ein Symbol. Das Gedenken in Wandlitz ist deshalb für diesen Mann nur ein erster Schritt.
Ich möchte mich auch einsetzen für einen nationalen Gedenktag in Deutschland, den 1. August. Als Gedenktag für die Opfer der Corona-Maßnahmen. Nicht nur die Toten, sondern alle Opfer. Und das, denke ich, ist eigentlich fast jeder.
Doch noch gibt es nicht einmal eine offizielle Gedenktafel für Boris Pfeiffer. Die Gemeinde lehnt dies ab.
Kerzen und Blumen erinnern auch in diesem Jahr an Boris Pfeiffer, der hier an dieser Stelle in Polizeiverantwortung starb. Und in diesem Jahr 2025 werden sie erstmals nicht noch in der Nacht wie Müll abgeräumt, sondern dürfen zumindest bis über das Wochenende an diesen tragischen Tod gedenken. Das ist das Zugeständnis der Gemeinde an die Veranstalter.
Keine Aufklärung, kein offizielles Gedenken. Kolmorgen hofft dennoch auf Versöhnung, aber nur zu Bedingungen.
Versöhnung kann es erst geben, wenn die Aufarbeitung stattgefunden hat und wenn Täter zur Rechenschaft gezogen worden sind und wenn vor allem ein Schuldeingeständnis auch erfolgt.
Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Glaubt man aktuellen Berichten der Systemmedien, sei die FPÖ von ihrer Forderung nach einer Corona-Aufarbeitung abgerückt. Anlass ist die Aussage des Wiener Landesparteiobmanns Dominik Nepp, wonach diese Aufarbeitung nicht zwingend im Rahmen eines Untersuchungsausschusses, sondern auch in einer anderen Form stattfinden könne. Im Interview mit Auf 1 stellt Nepp klar, dass sich dahinter eine mediale Kampagne verbirgt und die FPÖ nach wie vor hinter der Corona-Aufarbeitung steht.
Es ist vollkommen verzerrt. Die Medien berichten, als ob man diese Corona-Aufarbeitung nicht mehr durchführen wird. Im Gegenteil, wir wollen ja volle Aufklärung haben. Wir wollen sämtliche auch Daten, Fakten und diese angeblich evidenzbasierten Unterlagen, die damals ja zu einem Lockdown geführt haben, zu einem Impfzwanggesetz geführt haben, die wollen wir veröffentlichen. Und das Einzige, was ich gesagt habe, ob das im Rahmen eines U-Ausschusses ist oder im Rahmen einer Kommission, ist mir ziemlich wurscht. Hauptsache, es kommt endlich die Wahrheit ans Tageslicht. Als Oppositionspartei braucht man natürlich einen U-Ausschuss, um einen Rechtsanspruch zu haben auf Aktenlieferung. Wenn man selbst in der Regierung ist, dann stehen einem alle Archive offen und man kann selbst für Wahrheit sorgen. Nicht verunsichern lassen von irgendwelchen Systemmedien, sondern wir sind der Garant dafür, wir waren immer Seite an Seite mit den Bürgern, um hier für Aufklärung zu sorgen. Und das ist wichtig, das bleibt auch wichtig. Und dafür steht die FPÖ zu 100%.
Auch aus freiheitlichen Verhandlerkreisen heißt es gegenüber auf 1, dass die Aufarbeitung der Corona-Zeit weiterhin absolute Priorität habe. In welcher konkreten Form diese stattfinden werde, sei Gegenstand der Verhandlungen. Warum gerade die Corona-Aufarbeitung in Wien so wichtig ist, das sehen Sie im gesamten Interview mit Dominik Nepp unter www.auf1.tv. Will die Staatsanwaltschaft Potsdam im Falle des Migrantenmordes an einem CDU-Politiker in Belitz die Medien von dem eigentlichen Verbrechen ablenken? Auf Nachfrage von auf1 zu den Umständen des Mordes teilte die Behörde jedenfalls mit, Zitat, Informationen dazu, ob der Sachverhalt in den sozialen Netzwerken politisch genutzt werde, liegen uns nicht vor. Eine Information, um die unsere Redaktion gar nicht gebeten hatte. Doch die Antwort suggeriert, es sei vor allem von Relevanz, wie auf die Tat in sozialen Netzwerken reagiert werde. Wie auf eins berichtet hatte, soll der österreichische Staatsbürger Hassan E. im März 2024 einen islamistischen Anschlag am Gelände der Al-Haram-Moschee in Mekka durchgeführt haben. Er hat dort 5 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mit einem Messer attackiert und sie teilweise lebensgefährlich verletzt. Aktuell sitzt er in Saudi-Arabien in Haft. Die österreichischen Behörden waren vorgewarnt, doch sie handelten nicht. Und erst Monate nach der Tat gelangten sie zur Erkenntnis, dass Hassan E. kein Einzeltäter, sondern Teil eines islamistischen Netzwerks war. Rechtsanwalt Werner Tomanek verteidigt aktuell einen anderen Angehörigen dieses Netzwerks. Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer hat mit ihm über das Versagen der österreichischen Behörden gesprochen.
Es war bekannt, dass der Radikalisierte, die Mutter und der Bruder und die Radikalisierungsverein aus Deutschland haben bereits Warnungen beim Innenministerium deponiert. Denen wurde nicht nachgegangen und dann ist es halt passiert. Wenn man den sein Umfeld erhoben hätte, wenn man jetzt zum Tagesordnung übergegangen wäre und wenn es geschaut hat, mit wem war der in Kontakt, in welche Moschee ist er gegangen, gibt's elektronische Hilfsmittel von dem. Der Bruder hat sogar bei der Polizei deponiert. Ich habe übrigens seinen Laptop. Also danke, schön zu wissen. Und man hat ihm nicht einmal sichergestellt und geschaut, ob was drauf ist. Das macht man bei jeder Grasplantage oder bei jedem, das sage ich mal, am Eiernockertag, 20. April, wo das Handy sicherstellen und dann einmal 50 Menschen ein Schwurgerichtsverfahren, wie diese Blödheiten haben. Da sind wir mit den Handys sehr schnell mit der Auswertung. Auf Verdacht einmal schauen wir flächendeckend, schießen wir mit Schrot. Und da ist nichts passiert. Wie kann das passieren? Und wieso gibt es den Mr. X noch nicht? Und wieso gibt es die Kommunikation zwischen Justiz und Außenamt nicht? Also da ist irgendwas faul.
Welche Rolle der tiefe Staat im österreichischen Innenministerium spielt, das erfahren Sie im gesamten Interview mit Werner Tomanek unter www.auf1.tv. Nach dem Horrormord von Aschaffenburg verteidigte etwa die Tagesschau noch die Täter und berief sich auf eine Vielzahl an psychischen Erkrankungen. Zu welchen teils unverständlichen Reaktionen es noch kam, das analysiert auf1-Moderatorin Elsa Mittmannsgruber.
Zehntausende demonstrieren in diversen Städten Deutschlands gegen rechts, anstatt gegen die fehlgeleitete Migrationspolitik auf die Straßen zu gehen. Warum ist Ihr Wertekompass derart verrutscht, dass Sie sich mehr Sorgen um kriminelle Ausländer machen als um deutsche Kinder? Die Antwort darauf ist der Schuldkult. Etwas, das sich kaum jemand auszusprechen traut, obwohl es derart offensichtlich ist. Jahr um Jahr feiern andere Länder die Abschlachtung der Deutschen, während wir unablässig uns entschuldigen und klein machen. Die Deutschen und Österreicher gelten allein und für alle Ewigkeit als schuldig.
Wozu dieser Schuldkult konkret führt und was der Ausweg daraus sein könnte, das erfahren Sie in der vollständigen Analyse von Elsa Mittmannsgruber exklusiv auf unserer Webseite. Endlich wieder auf dem Trockenen, das könnte sich der deutsche Rüdiger Koch gedacht haben, als er wieder Land unter seinen Beinen hatte. Denn der 59-Jährige hatte nicht weniger als 120 Tage in einer knapp 30 Quadratmeter großen Stahlkapsel gelebt, 11 Meter tief vor der Küste Panamas. Damit hält er den aktuellen Guinness-Weltrekord für die längste Zeit unter Wasser. Nach eigenen Angaben halfen ihm dabei übrigens vor allem guter Wein und Whisky, möglicherweise auch für Sie. Eine Empfehlung für heute Abend. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.